Heute ist Palmsonntag. Ich nehme euch noch ein bisschen weiter mit rein in diese Begebenheiten um Jesus von Nazareth. In diese Begebenheiten, die der Grund dafür sind, dass wir den Sonntag vor Ostern so nennen, Palmsonntag. Ich lese gleich den Bericht aus dem Johannesevangelium, wie Jesus da in die Stadt Jerusalem hineinreitet. Aber ihr braucht noch ein kleines bisschen Vorwissen. Wenige Tage bevor Jesus da einreitet, hatte Jesus den kurz zuvor verstorbenen Lazarus wieder ins Leben zurückgeholt. Das ist ja natürlich eine sehr, sehr besondere Sache. Und dieses sehr außergewöhnliche Ereignis hatte natürlich für ziemlich großes Aufsehen gesorgt. Das hatte sich rumgesprochen, dass dieser Lebensretter, Jesus von Nazareth, auch zu diesem großen jüdischen Fest in die Hauptstadt kommt. So, das mal zur Vorgeschichte. Und jetzt hören wir, wie der Evangelist Johannes erzählt und uns etwas erklärt und wie er die Dinge auch deutet schon. Johannes 12, Abvers 12. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus als der Herr erkennbar geworden war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Soweit erstmal Johannes und sein Evangelium, wie er es erzählt hat. Ja, der Wundertäter und nicht nur Wundertäter, der Lebensbringer wird wie ein König in der Stadt empfangen. Das feiernde Volk ist in bester Laune. Sein Ruf eilt ihm voraus. Sie wollen ihn gern als König haben, auch wenn es politisch völlig absurd ist, denn dieser politische Niemand aus einem Kaff im Nirgendwo hat überhaupt kein Recht auf den Thron. Es ist der Überschwang und vielleicht auch ein Stück Hoffnung, vielleicht gar nicht zu wenig Hoffnung, was die Leute dazu bewegt, Jesus hier so zu empfangen. Vielleicht sehen sie schon vor sich, wie dieser neue mächtige König die ganzen gefallenen jüdischen Soldaten aus den Aufständen und andere Aufständische wieder lebendig macht, so wie Lazarus, und ein großes Heer gegen die Besatzungsmacht der Römer aufstellt. Vielleicht hoffen sie auf unendliche Brotvermehrungen für das Volk, so wie sie es erlebt haben. Hauptsache, dem Elend der Juden wird in ihrem eigenen Land, das da besetzt ist, endlich ein Ende gesetzt. So meine Fantasien. Und der Erzähler, also Johannes, der Evangelist, erklärt uns dann, warum Jesus wirklich der erwartete König ist. Die Schrift hat Einzelheiten vorausgesagt und die trafen damals ein. aber keiner hat es in dem Moment richtig verstanden. Nur Johannes als Erzähler in der Rückschau kann es deuten. Alle schauten nur auf den ja ach so mächtigen Jesus von Nazareth, der kurz zuvor einen Menschen vom Tod ins Leben zurückgeholt hatte, und den wollen sie haben. Und auch die Gegner von Jesus sind ratlos gegenüber seiner Macht. Nicht nur die Jünger, so wie uns Johannes das erzählt. Auch die Gegner sind ratlos gegenüber seiner Macht. Eine führende, geistliche und sehr, sehr fromme Gruppe, die die Schrift gut kennt und sie gerne richtig auslegen will, die Pharisäer, die fürchten Jesus. Der könnte sie nämlich in ihrem Einfluss auf das Volk ablösen. Dass er jetzt in die Stadt einzieht und ihm zugejubelt wird und sich nicht mehr ehrfürchtig verbeugt wird vor den Pharisäern, das bringt sie in Schwierigkeiten, in eigene innere Schwierigkeiten. Alle Welt läuft ihm nach. Ihr zunehmender Machtverlust macht ihnen Angst. Schon kurz vorher wird erzählt, wie der Hohe Rat, nochmal eine andere Gruppe, aber auch führende geistliche und weltliche Leiter, also geistliche, die zugleich weltliche Leiter sind, der Hohe Rat, der Sanhedrin, sowas wie ein großer Stadtrat und noch ein bisschen mehr für Jerusalem, ein jüdischer Rat, der entschließt sich dazu, Jesus zu beseitigen. Halbes Kapitel vorher. Sie sehen auch nur Jesu offensichtliche Macht. Sie meinen, dass Jesu Macht darin besteht, das Volk hinter sich zu scharen. Aber sie übersehen, genau wie die feiernde Festversammlung, wie Jesus wirklich in die Stadt einzieht. Diese Angst vor Machtverlust, die die Pharisäer und der Hohe Rat zeigen, die beschäftigt mich. Die Angst vor Machtverlust. Die Mächtigen bekommen Angst. Vor Jesus verlieren sie ihre Bedeutung. Gegenüber Jesus, diesem Niemand, verlieren sie ihre Bedeutung. Und was sie tun, ist, dass sie mit Gewalt reagieren. Das ist das Einzige, was diese Mächtigen können. Mit Druck und Angst das Volk steuern. Jetzt bekommen sie selber die Angst, die sie selber immer als Machtmittel einsetzen. Sie bekommen Druck. Dabei reitet Jesus ein und verbreitet von sich aus überhaupt keine Angst. Aber die Mächtigen fürchten sich. Denn der Mensch, der ihnen gegenübersteht und keine Furcht kennt, ist für sie das Gefährlichste, das es in der Welt gibt. Ein Mensch, der keine Furcht kennt gegenüber den Mächtigen, die Furcht verbreiten wollen, ist das Gefährlichste für die Mächtigen. Den Mächtigen droht der Verlust ihrer Macht. Dabei kommt Jesus und hat ihnen eigentlich alles zu geben, was sie brauchen. Leben in Fülle. Jesus kommt friedlich mit dem Lebensangebot für die Menschen. Er kommt auch als der friedlich in die Stadt, der kurz zuvor einem Menschen das Leben wiedergegeben hat. Die einzige Aufgabe würde hier eigentlich lauten: Nimm diesen Mann in Empfang und lass dir Leben geben. Aber wenn jemand anders mir mein Leben gibt, bedeutet das, dass ich keine Macht habe und dafür brauche, oder dafür aufwenden oder schützen muss. Das bedeutet sehr allerdings, dass du deine eigene Macht über dein Leben vertrauensvoll an ihn abgeben musst. Und genau das haben die Angstmacher und die Mächtigen einfach nicht drauf. Angstmacher können es sich nicht vorstellen, dass man einem Herrscher vertrauen kann. Angstmacher, die selber herrschen wollen, mittels Angst und Macht, die können es sich nicht vorstellen, dass man jemandem wie ihnen vertraut. Aber Jesus ist der Herrscher, der seine Macht nicht missbraucht und nicht knechtet, sondern Menschen ins Leben bringt. Zu allen Zeiten haben Gewaltherrscher Angst gehabt vor einem furchtlosen Christentum. Viele Christen wurden dafür auch getötet, weil das letzte Mittel war für die Angstmacher, diese Menschen zu beseitigen und ihre eigene Angst zu beseitigen. Viele Christen wurden dafür getötet, dass sie sich nicht von Mächtigen haben einschüchtern lassen. Sie hatten sich an Jesus Christus festgehalten, weil sie wussten, dass die letzte Macht nicht Angst und Tod sind, sondern das ewige Leben, das Jesus Christus uns gibt. Als der, der einzieht, umjubelt wird, ja, aber überhaupt keine Drohgebärde mitbringt. Und diese Tatsache bleibt uns Menschen vielleicht immer fremd. Wie kann ein Mann mächtig sein und Leben bringen und zugleich sich töten lassen von den Mächtigen? Ist das nicht total unsinnig und widersinnig? Und ich denke, ja, das bleibt unsinnig, solange wir Macht als etwas Gewaltsames denken. Solange Macht ein gewaltsamer Akt ist in unseren Gedanken, bleibt dieser Mann unsinnig. Die Macht Jesu wird in der Erzählung, die wir heute gehört haben, aber nicht dadurch deutlich, dass die Menge ihn toll findet und ihn wie einen König begrüßt. Ich glaube das nicht. Die Macht Jesu wird in der Erzählung von dem Einzug in Jerusalem, die wirkliche Macht Jesu, wird nicht dadurch deutlich, dass die Menge ihn feiert und ihn als König begrüßt. Die Macht Jesu wird auch nicht dadurch deutlich, dass es Gegner gibt, die vor ihm zittern, weil er ja so mächtig ist. Sondern die Macht Jesu wird mit einem kleinen Fakt in dieser Erzählung deutlich gemacht, der oft vergessen wird. Er reitet auf einem Eselskind. Dieses Zeichen zeigt, mit welcher Zurückhaltung und Selbstdemütigung Jesus vorgeht. Er reitet nicht auf einem ausgewachsenen und trainierten Araberhengst, eins der schnellsten Pferde der Welt, eins der stattlichsten Pferde der Welt, in diese Stadt und zeigt, ich bin der King. Jesus kommt nicht gebieterisch, sondern langsam und ohne Machtanspruch daher. Und das ist eine Sache, die wir nur im Vertrauen annehmen können, die wir nur glauben können. Dass ein König, der wirklich Macht hat, sich nicht als Mächtiger an uns heranpirscht, um uns zu überwältigen. Jesus kommt nicht, um zu regieren, sondern er kommt, um Leben zu bringen. Und zugleich kommt er, um zu leiden. Das ist sein letzter Weg in die Stadt. Er kommt, um zu leiden als König. Nachher, so feiern wir das an Ostern, wird Jesus durch die Kraft Gottes wieder lebendig gemacht, nachdem er getötet wurde. Und dann wird er von Gott als Herrscher über Lebende und Tote eingesetzt. Ja, dann wird er von Gott als Herrscher über Lebende und Tote eingesetzt. Aber zuerst einmal kommt Jesus auch in dein Leben nicht mit dem Anspruch, über dich zu herrschen, sondern um dir als Dienender und Leidender ewiges Leben zu geben. Nur der leidende und sterbende und auferstandene Jesus ist der wahre Herr über Lebende und Tote. Und das verkennt damals die Volksmenge und das verkennen die Mächtigen. Man kann es ihnen eigentlich kaum verdenken, sie wussten es ja noch nicht. Paul Gerhardt fragt sich in einem seiner Lieder, es wurde vorhin schon eine der Verse angefangen zu zitieren: Wie soll ich dich empfangen? Und wir sollten uns auch immer wieder diese Frage stellen: Wie soll ich dich empfangen, Jesus? Manche christliche Lieder reden mir zu viel vom König, der mit dem scharfen Schwert die Feinde zerschlägt, der triumphale Eroberer der Finsternis und alle diese kriegerischen und die Machtbilder. Die helfen mir zumindest wenig dabei, einen Weg ins Leben zu finden. Die machen mir verständlich, dass Jesus der Herr über Lebende und Tote ist, und sie geben mir Anlass, auch den Herrn, an den Herrn zu denken und ihn mir zu vergegenwärtigen. Aber es sind nicht die Bilder, die mich zum Leben führen, sondern es sind die Bilder des Leidenden, die mir vergegenwärtigen, wo ich Leben finde. Ich will Jesus als den bei mir empfangen, der bereit ist, mein Leid zu teilen. Der dazu bereit ist, für mich und mit mir durch mein Leid hindurch zum Leben vorzudringen. Ich will den empfangen, der mir auf dem Weg durch das Leid eine Hoffnung gibt auf ein Ende des Leids und auf Neuanfänge. Angst spielt dabei keine Rolle. Ich muss bei Jesus nicht fürchten, dass ich an Bedeutung verliere. Ich will Jesus mein ganzes Dasein überlassen. Ich will meine Kraft ihm geben und ihm überlassen, denn ich vertraue ihm, dass er mich zum Leben führt. Diesen König, den der sich klein macht, auch zu mir und zu dir, den will ich empfangen. Dem will ich meinetwegen Palmwedel in meinem Herzen wedeln. Ja. Und das ist das Glaubensgeheimnis dieses Mannes auf dem Esel. Nur der König des Leids ist auch der König meines und deines Lebens. Amen.